So, und jetzt gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und dafür wollen wir uns noch die gebührende Zeit nehmen. Wir werden also eine größere Fragenrunde jetzt machen, solange Ihre Kraft reicht. Und wer dann vielleicht noch eine persönliche Frage hat, der kann sie mir gerne im Anschluss an diese Veranstaltung noch stellen. Bitte sehr, dort kommt die erste Frage. Wir werden es so machen, dass ich versuche, Ihre Frage gut zu verstehen und sie dann durchs Mikrofon noch einmal wiederholen werde. Bitte sehr. Ja.
Wenn man dort intensiver probieren würde, würde man in Publikationen der Bundesregierung und Familienministerium so etwas finden?
Ja, also ich wiederhole Ihre Frage gerne. Also der Herr hat auf der Homepage des Familienministeriums recherchiert und heute sozusagen nach außen hin offensichtbar nicht den Terminus des Genderismus gleich gefunden, sondern nur den der Gleichstellungspolitik. Und die Frage ist, ob man das finden würde, wenn man genau suchte. Das kann man natürlich, denn es ist Folgendes, das muss heute in dieser Weise auch gar nicht mehr auf die Eingangsseite der Homepage gestellt werden, weil es einfach so fest verankert ist in den Konzepten und vor allem in den Gesetzen teilweise. Es gibt ja inzwischen eine Gesetzgebung, die verlangt, also es ist ja, wir sind ja schon sehr viel weiter. Das Ganze ist ja bereits in die Gesetzgebung mit eingeflossen. 1999 war das noch ein Projekt, von dem man gesagt hat, wir müssen es jetzt verwirklichen. Aber inzwischen sind wir ja an dieser Stelle schon sehr viel weiter, nämlich dass etwa das Bundesinnenministerium sich jetzt dafür eingesetzt hat, dass die Grundrechte der Ehe auch auf die Homo-Ehen übertragen werden. Also den letzten Vorstoß zur rechtlichen Gleichstellung etwa hat der Bundesminister der Justiz im Mai letzten Jahres unternommen. Und dort hat er in 23 bestehenden Gesetzen und Verordnungen die Vorschriften für die Ehe auf die Lebenspartnerschaften ausgedehnt. Das heißt, wir sind jetzt schon in der nächsten Phase. Das greift jetzt gewissermaßen in der Gesetzgebung. Und normalerweise, wenn die Politik konsequent wäre, dann müsste sie Artikel 6 des Grundgesetzes ändern. Aber man wagt sich an das Grundgesetz, an diesen Artikel 6 nicht heran, weil man wahrscheinlich dann fürchtet, doch schlafende Hunde zu wecken und eine zu starke öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses Problemfeld zu lenken. Aber man muss sagen, im Unterschied etwa zu Frau Schröder, die ja doch sehr, sehr zurückhaltend an dieser Stelle gewesen ist und sich eher für ein klassisches Konzept eingesetzt hat, alle anderen Familienministerinnen, also gerade Frau von der Leyen hat ja, daran ändert auch nichts, dass sie siebenfache Mutter ist, hat sich ja in einer Massivität dafür eingesetzt, dieses Konzept durchzusetzen, wie das nur wenige vor ihr getan haben. Und das Ganze ist dann ja immer verbunden mit dieser indirekten Verdächtigung der Mütter, die sich hauptsächlich um ihre Kinder und ihre Familien kümmern, die wären faul. Und sie würden im Grunde genommen sich nur dem Arbeitsmarkt entziehen. Also ich glaube, es war Frau von der Leyen, die es wirklich gewagt hat, sinngemäß, also legen Sie mich nicht auf jedes einzelne Wort fest, aber das Zitat stimmt so in seiner Ausrichtung nach dem Motto, wenn die Mütter zu Hause bleiben, die sitzen ja doch nur vorm Fernseher und essen Chips. Und im Grunde genommen wäre das ein Grund gewesen, die Familienministerin zum Rücktritt aufzufordern. Weil es eine Beleidigung vieler, vieler Mütter ist, die ihr Herzblut und ihre Lebenskräfte dafür einsetzen, die nächste Generation in der bestmöglichen Weise an ihre Aufgaben heranzuführen. Ja? Also es ist teilweise in die Gesetzgebung schon eingeflossen und es muss nicht immer so genannt werden, aber es ist eben staatliches Handeln, dass dieses Gedankengut immer mehr verankert. Ich will Ihnen sagen, in Deutschland, ich habe Ihnen diese Zahlen im Vortrag erspart, gibt es inzwischen mehr als 220 Professuren bzw. Dozentenstellen mit vollem Auftrag oder zumindest mit dem Lehrschwerpunkt Gender Studies. Und das sind, Sie werden sich das vorstellen können, größtenteils Frauen, die diese Lehrstühle besetzt haben. Und es gibt flankierende Maßnahmen. Nehmen Sie den Deutschen Ethikrat. Der Deutsche Ethikrat ist der Sachverständigenrat, bestehend aus 26 Personen, je zur Hälfte vom Bundestag und Bundesregierung berufen, der die Regierung ethisch berät in diesen ethischen Schlüsselfragen der Gesellschaft. Und dieser Sachverständigenrat, dieser Deutsche Ethikrat, hat im September 2014 einen weitreichenden Beschluss gefasst, nämlich er hat sich ausgesprochen für die Abschaffung des Inzesttabus. Das ist auch ein weiterer Schritt, der die Identität der Familie untergräbt. Wenn jetzt die höchste ethische Instanz sich für die Abschaffung des Inzesttabus ausspricht, also dass Bruder und Schwester nicht miteinander Geschlechtsverkehr haben sollen. Und das hat damals die FAZ, die ja relativ unverdächtig ist in dieser Hinsicht, geschrieben unter dem Titel Familie in Gefahr. Da schrieb sie, die Familie gibt einen Rahmen, das ist eine Ordnung mit bestimmten Plätzen. Diese Ordnung ist in Gefahr. Und das nicht erst durch das Votum des Ethikrates über das Inzestverbot. Aber dieses Votum passt in den allgemeinen Trend, Ehe und Familie für beliebig zu erklären, ja, sie ganz in Frage zu stellen. Und Frau Schwesing ist beständig dabei, sich für die Gleichstellung homosexueller Ehen, homosexueller Partnerschaften mit Ehen einzusetzen. Sie ist beständig dabei, sozusagen an den Grundfesten ethischer Überzeugungen zu rütteln. Und das daran ändert auch nichts, dass sie vor einiger Zeit in die evangelische Kirche eingetreten ist. Das Tragische daran ist ja, dass sie sich da in passender Gesellschaft befindet, wie ich am Beispiel des Genderzentrums in Hannover deutlich gemacht habe. Und noch tragischer wird es jetzt, wenn plötzlich der Repräsentant der beiden größten evangelikalen Dachverbände, nämlich Evangelische Allianz und Gnadauer Gemeinschaftsverband, Michael Diener, sich in dieser Weise äußert, dass er einerseits meint, seine Leute zu beruhigen, indem er sagt, ja, ich sehe das ja immer noch so konservativ wie früher, aber dass er andererseits den Verzicht auf den Wahrheitsanspruch öffentlich proklamiert. Und ich weiß von Vertretern etwa der Bekenntnisschulbewegung, dass sie sich nach dieser Äußerung große Sorgen machen, weil sie sagen, er fällt uns in den Rücken. Bislang konnten wir uns in unseren Diskussionen etwa mit den Kultusministerien als evangelikale Schulen darauf berufen, dass wir sagen, das ist unsere Überzeugung. Das ist unsere inhaltliche Gewissensbindung als Evangelikale. Das gehört zur Identität unserer Schulen, dass wir etwa keine bekennenden Homosexuellen als Lehrer einstellen. So, und jetzt kann die Schulbehörde sagen, bitte lest euch mal das Interview durch, das einer eurer Spitzenfunktionäre gegenüber der Welt gegeben hat, also der Tageszeitung Die Welt. Das ist nicht mehr so. Man kann durchaus auf unterschiedliche Weisen auch nach evangelikaler Funktionärsmeinung die Bibel lesen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das weiter so akzeptieren können, dass ihr als Bekenntnisschulen in dieser Art und Weise meint, eine Sonderposition im aktuellen pädagogischen Diskurs einnehmen zu dürfen. Also das hat massive Weiterung. Wenn einer da anfängt rumzuschwatzen, dann schwatzt er nicht nur für sich persönlich, sondern je mehr Einfluss er hat, umso mehr Schaden kann er anrichten. Das ist eine bekannte Gleichung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Position beziehen, dass wir der Diskussion nicht ausweichen. Und wir dürfen uns nicht einbilden, dass diese Welle irgendwie schon über uns hinweggehen wird, wenn wir nur lange genug den Kopf einziehen. Das wird sie nicht. Und wir müssen uns dafür entscheiden, entweder unterzugehen, und das geht ja gar nicht um uns, es geht um die Generationen, für die wir Verantwortung tragen. Oder an dieser Stelle wirklich die geistige und geistliche Auseinandersetzung zu suchen. Und deswegen bin ich sehr gern Ihrer Einladung gefolgt, Frau Kunze, um auch diesen Vortrag hier zu halten, weil das ein Teil dieser öffentlichen Auseinandersetzung ist. Bitte schön.
Und da müssen wir seit neuestem mit drei Geschlechtern melden. Ja? Also
interessant.
Das ist inzwischen echt. Ja. In Deutschland, wir sind also alle Krankenkassen in Deutschland sind gezwungen, ihre Versicherung drei Geschlechter einzutragen, sprich entweder männlich, weiblich oder irgendwas anderes.
Also in dem dritten sind dann die restlichen 3.998 gesammelt, die von den 4.000 übrig bleiben. Ja, ja. Wie alt? Okay, ja.
Ja. Sie sprachen davon, dass jetzt unsere führenden Repräsentanten sich da gerade gegenseitig zerfleischen. Gerade die Homosexualität.
Das ist ja nur ein Symptom. Ja. Ja. Wir können eine Menge tun. Das ist das Gute. Wir können zunächst mal, ist es, dass die Entscheidungen fallen. Das ist meine Erfahrung und auch meine feste inhaltliche Überzeugung. Die Entscheidungen fallen in der Familie zunächst mal. Und das, was deswegen habe ich auch mit diesem persönlichen Zeugnis dieses Vaters geschlossen, meinen Vortrag. Dort gilt es, unsere Kinder auf diese Situation vorzubereiten. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, deutlich zu machen, dass die entscheidende Grundlage, die sozusagen den letzten Ausschlag dafür gibt, warum wir überzeugt sein können von dem, was wir lehren, ist wirklich die Verlässlichkeit der biblischen Offenbarung. Und ich denke, das ist das Erste, dass wir das unseren Kindern vermitteln, dass wir sie gewissermaßen geistig und geistlich an die Hand nehmen und mit ihnen durch diese weltanschaulichen Untiefen gewissermaßen hindurchgehen. Dass wir ihnen das erklären, dass wir wirklich gute Eltern im Sinne des Grundgesetzartikels Paragraph 6 Absatz 1 sind, dass wir das wirklich wahrnehmen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir wie Luchse aufpassen, was mit unseren Kindern im Kindergarten in der Schule geschieht. Dass wir als Eltern Verantwortung übernehmen, dass wir uns wählen lassen in Elternbeiräte und Ähnliches. Das ist ein zweiter ganz wichtiger Punkt. Also ich bin dankbar, dass das bei uns immer meine Frau gemacht hat, die dann am Ende Vorsitzende des Stadtelternrates bei uns in Hannover war, in Langenhagen war. Und die versucht hat, einfach als Christ dort präsent zu sein. Man kann sich nicht immer durchsetzen, aber man kann doch manches Schlechte verhindern. Das heißt, nicht nur Verantwortung für meine Kinder übernehmen, sondern auch Verantwortung für die Schule übernehmen, wo das geht. Das Dritte ist, dass wir in den Gemeinden, ich glaube, die Gemeinden haben ja eine Schlüsselstellung, durch die öffentliche Verkündigung ganz deutlich das biblische Menschenbild bezeugen müssen. Und zwar nach innen und nach außen. Das heißt, wir müssen unseren Familien und denen auch, es geht ja nicht nur um die in klassischen Familien leben, es geht auch um diejenigen, die sich um Kinder an anderen Stellen kümmern, als Lehrer, als Onkel und Tanten, als Großeltern, als Kindergottesdienstleiter. Wir müssen denen ein ganz klares Konzept geben und wir müssen sie ideologiekritisch munitionieren. Das heißt, wir müssen uns klar auseinandersetzen. Wir müssen wissen, warum wir was für richtig und was für falsch halten. Und da haben wir schon eine ganze Menge zu tun in unseren eigenen Familien, als Eltern, in der Schulöffentlichkeit, in der Gemeinde. Und das Nächste, was wir tun können, ist, wir müssen Druck ausüben auf unsere Politiker. Wir müssen denen schreiben, wir müssen E-Mails schreiben, wir müssen Leserbriefe schreiben und dazu muss man nicht Biologie studiert haben, um sich an der einen oder anderen Stelle zu artikulieren. Das heißt, wir dürfen nicht wie die stummen Hunde einfach beklagen, was da geschieht, sondern wir haben noch Möglichkeiten, ich sag mal, in den öffentlichen Diskurs einzugreifen. Und die müssen wir nutzen. Im Wissen darum, dass das natürlich ein Kampf von David gegen Goliath ist, nach menschlichem Ermessen. Aber wir wissen auch, dass Psalm 18, Vers 30 sagt, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Und ja, genau. Wir wissen, dass Gott souverän ist und dass er auch diesen Part der Geschichte nicht aus seiner Kontrolle entlässt. Also es ist wichtig, dass wir nicht sozusagen wie das Kaninchen vor der Schlange stehen und gucken, oh, was ist da alles Schlimmes, sondern dass wir sehr entschieden und sehr mutig und sehr klar Position beziehen. Und da werden wir uns einige Blessuren holen, wir werden ein paar blaue Nasen uns einholen, wenn wir gegen die Wand laufen und so. Es ist aber alles nicht schlimm. Aber wir sind nicht zur Tatenlosigkeit verurteilt. Ich denke, dass viele Politiker würden auch anders agieren in dieser Auseinandersetzung, wenn sie von unserer Seite mehr positiven Druck bekämen. Machen wir den doch. Und äußern wir uns auch immer wieder öffentlich. Bitte schreiben Sie Leserbriefe. Schreiben Sie an die Redaktion, schreiben Sie an Maischberger und schreiben Sie an Plassberg, wenn die manipulative Sendungen hinlegen. Und schreiben Sie Plassberg auch, wenn er mal für eine gute Sache kämpft. Schreiben Sie. Bitte sehr. Ja. Etwas lauter bitte. Ich will das dann gerne übersetzen, ja? Ja, eine Sozialpädagogin, ja? Ja, 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 die Rechtslage, ja, vielen Dank, genau. Ja, das verstehe ich. Ja. Ja. Ja, das ist eine dramatische Zuspitzung, dass Eltern ihre Kinder im Grunde genommen verlieren, wenn sie an dieser Stelle sich positionieren. Ja, ja. Ja, das ist dramatisch. Vielen Dank für dieses Beispiel. Das zeigt, wir reden hier nicht über irgendwelche abwegigen Sonderfälle, sondern das ist für viele eine höchst existenzielle Not. Und deswegen möchte ich Sie auf eines noch hinweisen. Deutschland ist nicht ganz Europa. Gerade in vielen osteuropäischen Ländern erleben wir, dass man dort sich auch von Regierungsseite deutlich gegen den Genderismus abgrenzt. Über die wird dann Hohn und Spott ausgegossen seitens der europäischen Herrschaftsstrukturen. Aber es gibt eben teilweise in Polen und in Tschechien und gerade in teilweise auch noch katholisch geprägten Ländern eine starke, auch von der maßgeblichen Politik geförderte Gegenbewegung dazu. Das stimmt. Das muss man sagen. Bitte schön. Ja, Jonas, ja. Genau, also gerade in Schweden, das ist das ein gutes Beispiel, was Jonas nennt, wo dann auch sozusagen der Spielraum der Eltern durch die Rechtsprechung, ähnlich wie wir das an dem Beispiel, was Sie aus Baden-Württemberg schilderten, immer enger wird. Und das heißt, wir können ja jetzt noch reden, wir können noch ganz viel mehr und wir müssen auch gut mit Juristen zusammenarbeiten. Ich bin dankbar, dass auch etliche der Juristen sich doch in dieser Frage, etwa dieser Professor Münch, den ich zitiert habe, der frühere Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, der ist auch meines Wissens Jurist von Haus aus. Er und viele andere haben an dieser Stelle schon teilweise sehr wachsam reagiert, Gutachten geschrieben. Hier müssen wir uns gut informieren, auch gut vernetzen. Und ich möchte auf eine ganz konkrete Hilfestellung hinweisen, die wir in unserer Gemeinde entwickelt haben, zusammen mit einem Diplom-Sozialpädagogen, der heißt David Winkelhake. Ist unser Gemeindereferent und er ist dabei, eine Informationsstelle für Logos-zentrierte Pädagogik aufzubauen. Also Logos heißt am Wort Gottes zentriert, das Logos, das Wort. Sie haben hier eine Homepage, ilzp.org. Er hält an diesem Wochenende Vorträge in Zavelstein, in der Nähe von Stuttgart, kann man sagen. Er bietet Fortbildung an für Lehrer, Mitarbeiter, Beratung, für Eltern. Wir entwickeln in Zusammenarbeit mit ihm Publikationen. Es wird jetzt in den nächsten Tagen ein kleines Buch erscheinen über die biblische Anthropologie in Bezug auf das Herz des Kindes und was das für die Erziehung bedeutet. Ich möchte Sie einfach einladen, von Zeit zu Zeit auf diese Homepage zu schauen. Sie können David Winkelhauke auch zu Vorträgen einladen. Und er ist auch dabei, mitzuarbeiten an der Bildung eines Netzwerkes von Organisationen und Persönlichkeiten, die sich in dieser Frage positionieren und konkrete Hilfestellung auch für Eltern und Pädagogen geben wollen. Ja? Also ich kann das sehr empfehlen, den können Sie auch zu Vorträgen einladen. Und es entstehen jetzt doch einige Initiativen, die bereit sind, sich dieser Herausforderung zu stellen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir, so wie Jesus Christus es gesagt hat, klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben vorgehen. Das heißt, dass wir wirklich besonnen und strategisch reflektiert unsere Schritte gehen. Das heißt, dass wir gut argumentieren, dass wir sauber die Rechtslage bewerten, dass wir unsere Mittel so gut wie möglich ausschöpfen und uns da auch wirklich gegenseitig unterstützen. Bitte sehr. Ja, ja, das kann man nun nicht beweisen. Ne? Ja. 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 Ach, sie? Okay. Das ist jetzt eine Episode, die das Ganze illustriert, vielleicht. Ja. Das ist natürlich immer die Frage, wie interpretieren wir Geschichte?
Ja.
Ja.
Dass die also an alle Berliner und Brandenburger Kitas Materialien geschickt haben, um Aufklärungsarbeit zu leisten zum Thema Homosexualität.
Ja, sehr gut. Ja, und das ist, ich denke, das ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Wir müssen den Eltern Mut machen. Und wir müssen die Eltern stark machen. Und je stärker wir die Eltern machen, seitens der Gemeinden, seitens der Schulen, umso mehr helfen wir den Kindern. Die Eltern sind der Schlüssel. Und deswegen liegt da auch sozusagen das Zentrum der Verantwortung. Ja, die Frage, das ist die nächste Frage, die kommt. Ja, warum hütet das Verfassungsgericht, das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage, warum hütet das Verfassungsgericht nicht besser das Grundgesetz? Und meines Erachtens, ich meine, wir haben ja in anderen Fragen jetzt etwa, als es um die Frage der Sicherung der Grenzen ging, da haben wir ja doch von führenden Verfassungsrechtlern wie Professor Di Fabio und Professor Papier, der auch Präsident des Bundesverfassungsgerichtes gewesen ist, wirklich sehr, sehr verantwortungsvolle und mutige Gutachten auch bekommen zu der Fragestellung. Man fragt sich, warum geschieht das nicht auch hier im Hinblick auf die Genderfrage? Und das ist mir ehrlich gesagt auch schleierhaft. Warum in früheren Zeiten haben wir häufiger erlebt, dass das Bundesverfassungsgericht als ein Korrektiv zur Politik gewirkt hat und in früheren Zeiten auch was die Abtreibungsgesetzgebung und anderes anging oder etwa, dass das Bundesverfassungsgericht gefordert hat, dass Familien mit Kindern besser gestellt werden müssen. Denken Sie an Verfassungsrichter wie etwa Paul Kirchhoff, der sich ja massiv für christliche Grundsätze der Familienethik als Verfassungsrichter stark gemacht hat. Und es gibt auch ein sehr empfehlenswertes Buch von Di Fabio über die Bedeutung des Grundgesetzes für den Schutz der Freiheit der Familie. Also er vertritt diese Position, die ich Ihnen hier heute Abend geschildert habe. Er macht deutlich, Familie in diesem klassischen Sinne ist ein unverzichtbarer Raum der Freiheit gewährleistet. Und Di Fabio schreibt in seinem Buch über die Grundgesetzesartikel, dass wer Hand an die Familie legt und ihre Unangreifbarkeit in Frage stellt, dass der langfristig die Demokratie zerstört. Das macht Di Fabio sehr deutlich in seinem Buch. Und man wünschte sich einfach, dass er auch in der aktuellen Debatte klarer Stellung bezieht. Und genau das ist es, was Professor Werner Münch in seinem Artikel 2015 eben beklagt, dass er sagt, ich zitiere, Politik und Rechtsprechung spielen zusammen. Das Verfassungsgericht hat sich sogar als Motor hervorgetan. Den letzten Beweis hat es durch sein Urteil vom 21. Juli 2015 gegen das Betreuungsgeld mit einer ausschließlichen formalen Begründung gebracht. Überlegen Sie mal den Skandal, der damals passierte. Es haben einige konservative Politiker wirklich darum gekämpft, das Betreuungsgeld für die Eltern durchzusetzen, für die Familien, bei denen die Mutter zu Hause bleibt, wegen der Kinder. Und obwohl es sich dabei, was das Volumen, das Finanzvolumen angeht, um einen kleinen Betrag handelte, gab es einen massiven Glaubenskampf aus den Reihen aller politischen Parteien, einschließlich der CDU, das deutlich machte, es tobte im Grunde genommen um diesen kleinen Posten des Betreuungsgeldes ein Kulturkampf. Weil wenn man dieses Betreuungsgeld gezahlt hätte, anerkannt wäre, dass es auch ein verantwortungsvoller Weg ist, wenn die Mutter aus Überzeugung für ihre Familie zu Hause bleibt. So, und deswegen hat man das bekämpft, als ginge es um den Bestand der Demokratie. Und nachdem es aber trotzdem durchgesetzt werden konnte, trat dann das Bundesverfassungsgericht auf den Plan und tat genau das Gegenteil von dem, was sie gefordert haben, was Sie, also Sie, der Herr in der vierten Reihe, gefordert haben, nämlich mit einer rein formalen Begründung, nach dem Motto, die Länder seien ja zuständig und nicht der Bund, könne das Betreuungsgeld nicht gezahlt worden. Das heißt, es wurde eine monatelange politische Debatte dadurch abgewürgt, dass man eine billige, formaljuristische Pseudobegründung angeführt hatte. Und damit war die Sache vom Tisch. Also das Bundesverfassungsgericht hat gerade das Gegenteil von dem getan, was es früher tat. Warum? Ja, die Bundesverfassungsrichter haben nur ihre Amtsperioden für eine bestimmte Zeit. Und wer bestimmt bitte schön die Richter des Bundesverfassungsgerichts? Ist die Parteien. Und wir müssen uns einfach klar machen, das hat der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker mal gesagt, dass der Staat zu einer Beute der Parteien geworden ist. Und ich würde von Weizsäcker an vielen Punkten nicht zustimmen, aber bei dieser These konnte ich ihm aus ganzem Herzen zustimmen. Das heißt, die Parteien bestimmen, wer die Verfassungsrichter werden. Und die Verfassungsrichter werden dann auch im Sinne der Parteien, die sie in diese Ämter entsandt haben, wenn sie nicht so starke persönliche Überzeugungen haben wie eben ein Paul Kirchhoff oder ein Udo Di Fabio. Aber das heißt, die Parteien haben sich den Staat weitestgehend zur Beute gemacht. Und deswegen sitzen Vertreter von Parteien in den Schlüsselstellen. Der nächste Schritt ist ja der, das dürfen wir nicht vergessen bei der Diskussion, die öffentlich-rechtlichen Medien. Die öffentlich-rechtlichen Medien, die ja weitestgehend nicht mehr als Korrektiv wirken oder als kritische Begleiter und Anwälte des Volkes, sage ich mal, sondern die sich größtenteils darin gefallen, Regierungspolitik zu verkaufen und zu verteidigen und abzusichern. Und bitteschön, wer hat die entscheidenden Positionen in den Verwaltungsräten der öffentlich-rechtlichen Medien? Wer beruft die denn, bitteschön? Das heißt, wir haben hier sozusagen ein selbstreferenzielles Kartell, das dafür sorgt, dass seine Machtposition von den verschiedensten Seiten her gestützt wird. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle auch sehen, Demokratie versteht sich nie von selbst, sondern sie muss immer wieder neu erkämpft werden. Und es ist unsere Aufgabe, also die der Bürger. Wir sind der Souverän. Es ist unser Land. Die Politiker haben ihre Aufgabe und ihren Auftrag und ihre Macht von uns, weil wir sie wählen und sie sind uns verantwortlich. Frau Merkel hat ihre Autorisierung und ihre Macht nicht von Europa. Frau Merkel hat ihre Macht nicht von der UNO. Frau Merkel hat von keiner übernationalen Instanz irgendeine Autorisierung, sondern sie hat ihre Macht allein vom deutschen Souverän. Und sie hat geschworen, dem deutschen Souverän zu dienen. Das auch bedeutet, den anderen Gutes zu tun, versteht sich von selbst. Aber sie hat von daher ihre Legitimation und ihren Auftrag und ihre Macht. Und wenn der deutsche Souverän ihr diese Macht nicht gibt, ist sie nur noch Physikerin. Und dieses Bewusstsein muss uns als Christen vor Augen stehen. Und dann müssen wir, und lassen Sie mich das als letzten Punkt noch sagen, wir können jetzt keine Vorlesung in Staatsethik machen, aber vom Neuen Testament her ist uns ganz klar vorgegeben eine deutliche Trennung von Kirche und Staat. Das ist auch etwas, was den christlichen Glauben unter anderem fundamental vom Islam unterscheidet. Das heißt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und der Staat hat das Gewaltmonopol. Was wir als Christen, wir können nicht den Anspruch haben, mit der Bergpredigt dieses Land zu regieren. Aber wir haben den Anspruch, entweder selbst politische Verantwortung als Staatsbürger zu übernehmen oder diejenigen, die diese Verantwortung tragen, immer wieder an die biblischen Maßstäbe und Gebote und Kriterien zu erinnern. Und wir haben den Auftrag, uns in die öffentlichen Debatten einzumischen. Und wir haben den Auftrag, immer wieder mit dem biblischen Menschenbild die Öffentlichkeit zu konfrontieren. Wir müssen ganz klar zwischen Letztem und Vorletztem trennen. Kirche und Staat sind zwei getrennte Bereiche. Aber doch haben wir als Christen auch als Staatsbürger, als Elternvertreter, als Wähler, als Leserbriefschreiber, als Mediennutzer eine Verantwortung, die wir im Sinne des christlichen Menschenbildes wahrnehmen müssen. Es ist spannend. In dem Sinne, denke ich, können wir an dieser Stelle einen offiziellen Punkt setzen. Ich wünsche Ihnen wirklich, dass Sie schon irgendwie erschüttert, das muss man angesichts der Fakten, die so sind, wie sie sind, aber auch ermutigt, diesen Vortrag verlassen und dass wir wissen dürfen, der Gott, der uns seine Offenbarung gegeben hat, dem wir unser Leben verdanken, der auch unsere Identität gesetzt hat, dass der Gott nicht wie die Deisten den Uhrmacher verstanden, in der Ferne geblieben ist, nachdem er die Uhr einmal aufgezogen hat und die dann ablaufen lässt, sondern dass es der lebendige Gott ist, den wir um Hilfe anrufen können. Und dass es der Gott ist, der in seinem Sohn Jesus Christus in diese Welt hineingekommen ist und der die entscheidende Not unseres Lebens, nämlich dass wir als vergängliche, hilflose Menschen letztlich dem Tod ausgeliefert sind und der Verlorenheit, der diese größte aller unserer Nöte durch Christus gelöst hat, dass er uns gerettet hat, dass er am Kreuz für unsere Schuld starb und wir jetzt bei ihm wirklich, wenn wir an ihn glauben und uns auf ihn verlassen, gerettet sind für Zeit und Ewigkeit. Und dass wir in ihm dann auch diese persönliche Gewissheit und Sicherheit haben und dann den Rücken frei haben, wenn wir wissen, dass unsere Identität klar ist, dass unsere Lebensbestimmung klar ist, dass unsere Zukunft klar ist, dass wir dann wirklich auch den Rücken frei haben, uns jetzt in dieser Zeit, in die wir hineingestellt worden sind, wirklich mit ganzer Kraft auch einzusetzen und unsere Aufgaben zu erfüllen. Und dazu wünsche ich Ihnen ganz viel Mut und Gottes Segen. Und ich möchte zum Schluss noch beten.